Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wir stellen heute eine Neuentdeckung aus dem Nachlass des Nobelpreisträgers Gabriel García Márquez vor. Und es geht um zwei Essays von zwei Philosophinnen. Die eine ist Caroline Ehmke, sie lebt in Berlin. Und die andere ist Oksana Timofeeva, sie stammt aus Russland. Im Studio ist Nora Karches. Gabriel García Márquez ist 1982 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet worden. Also lange nachdem der kolumbianische Schriftsteller mit seinem Welterfolg 100 Jahre Einsamkeit einen Boom der lateinamerikanischen Literatur ausgelöst hat. Kurz vor seinem 10. Todestag ist heute ein Text aus seinem Nachlass erschienen, gleichzeitig in mehreren Sprachen. Wir sehen uns im August, heißt das Buch. Mein Kollege Dirk Fuhrig hat es vor uns allen gelesen.
Dieses Buch taugt nichts, es muss vernichtet werden.
So urteilte Gabriel García Márquez über seinen Text, an dem er bis kurz vor seinem Tod immer wieder gearbeitet, den er aber nie als Buch veröffentlicht hatte. Zumindest erinnern sich seine beiden Söhne im Vorwort an diese Aussage. Sie haben sich entschlossen, den Willen ihres Vaters zu ignorieren. Ein Verrat, wie sie schreiben, da sie die Freude seiner Leser über alle anderen Erwägungen stellen. Natürlich sind Funde aus dem Nachlass großer Geister für die Fangemeinde und die Literaturgeschichte stets von großem Interesse. Da zählt einmal beiläufig dahingeworfenes, abfälliges Wort über die eigene Leistung später nicht mehr viel. Womöglich haben auch finanzielle Begehrlichkeiten der Erben eine Rolle gespielt. Wenn man bedenkt, mit welchem PR-Aufwand inklusive strafbewährter Sperrfristen diese Weltpremiere des Buchs in allen relevanten Sprachen am selben Tag, diesem 7. März, vorbereitet wurde. Um es gleich zu sagen, wir sehen uns im August, ist keine literarische Sensation, wie sie die globale publizistische Wallung herbeibeschwören will. Aber es ist ein reizender, knapper Episodenroman, in dem der Nobelpreisträger im hohen Alter noch einmal das Thema Liebe und Begehren variiert.
Sie hieß Anna Magdalena Bach, war 46 Jahre alt und 27 Jahre glücklich verheiratet mit einem Mann, den sie liebte und der sie liebte.
Sobald der Name der Protagonistin genannt wird, denkt man natürlich, dieser Roman drehe sich um klassische Musik. Anna Magdalena Bach war schließlich die Gattin von Johann Sebastian. Zwar ist der Ehemann hier auch Musiker, aber damit endet bereits die Fährte Künstlerroman. Wer weiß, vielleicht hätte Márquez dieses Motiv noch weiter gesponnen, wäre das Buch nicht einfach ein gut 120 Seiten langes Fragment geblieben. Die Heldin und ihr Gatte führen ein regelmäßiges, wenn auch leicht in Routine ermattetes Sexualleben. Nur einmal im Jahr wird sie ihm untreu, nämlich dann, wenn sie am Todestag ihrer Mutter auf eine Insel fährt.
An jedem 16. August wiederholte sie diese Reise. Zur gleichen Zeit, mit demselben Taxi und derselben Blumenfrau, unter der brennenden Sonne desselben ärmlichen Friedhofs, um einen Strauß frischer Gladiolen auf das Grab ihrer Mutter zu legen. Danach hatte sie nichts mehr zu tun, bis 9 Uhr am nächsten Morgen, wenn die erste Fähre zurückfuhr.
Jedes Mal lernt Anna Magdalena, die Mutter zweier erwachsener Kinder, auf dieser Karibikinsel einen neuen, jedes Mal anderen Mann kennen, mit dem sie eine ungewöhnlich heftige Liebesnacht verbringt.
Sie nahm sich mehr Zeit als nötig, um sich schön zu machen, und der Mann wartete schon am Aufzug auf sie, vornehm gekleidet in einer Guayabera aus Seide, Leinenhose und weißen Mokassins. Ihr erster Eindruck bestätigte sich. Er war attraktiv. Umso höher war ihm anzurechnen, dass er sich so benahm, als wisse er es nicht.
Anna Magdalena hat Sex im Luxushotel, in einer billigen Absteige oder auf den umgelegten Sitzen in einem Auto, in das sie sich von einem jungen Gigolo entführen lässt.
Sie staunte über die Könnerschaft eines Salonmagiers, mit der er sie Stück für Stück entblößte, als häute er eine Zwiebel, während seine Fingerspitzen sie kaum berührten. Bei dem ersten Stoß glaubte sie vor Schmerz zu vergehen und erfuhr die schreckliche Erschütterung einer Ferse, die zerlegt wird.
Anna Magdalena Bach erscheint als moderne Frau, die sich außerehelichen Freuden hingibt, ohne dabei die Beziehung zu ihrem, natürlich ebenfalls fremdgehenden Gatten in Frage zu stellen.
Ihr blieb die Luft weg, eisiger Schweiß bedeckte sie. Doch sie appellierte an ihre Urinstinkte, um sich nicht geringer zu fühlen als er. Noch zuzulassen, dass es von ihm so empfunden wurde. Und so gaben sie sich gemeinsam der unvorstellbaren Lust einer von Zärtlichkeit unterworfenen rohen Kraft hin.
Gabriel Garcia Marquez hat diese Erzählung, deren Struktur durch die wiederkehrenden Inselaufenthalte bestimmt ist, begonnen, als er schon um die 80 Jahre alt war. Es sollte ein letzter großer Roman werden. Einzelne Episoden hatte er bereits vorab veröffentlicht und mit seinem Lektor intensiv daran gearbeitet. Die Sprache des Nobelpreisträgers wirkt frisch und leicht, fast jugendlich frech. Das sexuelle Begehren seiner Figuren, das er in seinem gesamten Werk immer wieder ausgeleuchtet hat, wird hier ganz auf die selbstbestimmte Lust seiner Heldin konzentriert. Was völlig fehlt in diesem berührenden Frauenporträt, ist eine politische, gesellschaftliche, historische Komponente, die seine großen Romane, die Chronik eines angekündigten Todes, Liebe in Zeiten der Cholera, der Herbst des Patriarchen, zu Weltliteratur gemacht haben. Wir sehen uns im August ist eine berückende Liebesnovelle, ein stimmungs- und atmosphäregeladenes Prosastück, in dem man das Herz pochen, das Blut der Leidenschaft strömend fühlt. Eine Erinnerung daran, welch wunderbarer Sprachmagier dieser kolumbianische Literaturnobelpreisträger war und bis heute ist.
Dirk Furig über Gabriel Garcia Marquez mit Wir sehen uns im August. Aus dem Spanischen von Dagmar Plötz, Kiepenheuer und Witsch, 144 Seiten, 23 Euro. Caroline Ehmke ist Philosophin und Publizistin. Sie hat aus Krisengebieten auf der ganzen Welt berichtet. Afghanistan, der Kosovo, Israel und der Gazastreifen. Jetzt hat sie ein Buch veröffentlicht, in dem sie nachdenkt über die Bedingungen faktualen Erzählens. Also eines Erzählens, das reale Erfahrungen realer Personen verhandelt. Ich habe am Beginn unseres Gesprächs zu ihr gesagt, der Begriff der Zeugenschaft, eben im Kontext von Erfahrungen extremer Gewalt, der steht im Zentrum ihres Buches. Sie schreiben: Der vielleicht einzige Luxus dieser Situation besteht darin, dass das Schreiben nicht als Privileg, sondern als fraglose Notwendigkeit daherkommt. Es muss geschrieben werden. Ich habe über diese Passage lange nachdenken müssen, weil ich versucht habe, sie in ein Verhältnis zu setzen mit Aussagen, wie sie etwa die ukrainische Schriftstellerin Tanja Maljatschuk getroffen hat. Ich bin keine Schriftstellerin mehr und werde es vielleicht nie mehr sein können. Gesagt hat sie das nach der großen russischen Invasion in ihrem Heimatland. Ich habe nachgedacht darüber, warum so viele AutorInnen sagen, dass sich gerade fiktionales Erzählen nicht mehr legitim anfühlt.
Ja, ich glaube, dass es gar nicht so einen großen Gegensatz gibt zwischen dem, was ich gesagt habe in diesem Buch und was Sie gerade zitiert haben, dass in dem Moment, in dem ich in Krisenregionen, in Kriegsgebieten, in Gegenden von Tod und Zerstörung Zeugin werde von dem, was anderen angetan wird, dass ich keine Wahl habe. Aus ethischen Gründen. Ich glaube, es gibt eine ethische Pflicht zur Zeugenschaft. Das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe in eben eigentlich allen Ländern, die Sie eben auch aufgezählt haben, dass Menschen, denen Gewalt angetan wird, die entrechtet werden, die gedemütigt werden, die vertrieben werden, darum bitten, dass man aufschreibt, was ihnen widerfahren ist. Trotzdem würde ich sagen, kann ich dieses Gefühl auch verstehen, dieses Gefühl zu sagen, mir fehlen vielleicht auch die Worte oder ich zweifle auch, ob es mir gelingt, es angemessen zu beschreiben. Aber ich würde eben sagen, zum Versagen gibt es ja weder Zeit noch Recht.
Ja, das leuchtet mir ein. Sie schreiben in Ihrem Buch auch über die Frage nach der Wahrhaftigkeit und unseren Umgang damit, dass es im Kontext von Krieg und Gewalt immer auch Momente des Glücks, Sie benutzen in Ihrem Buch das Wort Fröhlichkeit, also Momente der Fröhlichkeit gibt. Dass Leid und Fröhlichkeit gleichzeitig existieren und sich nicht gegenseitig relativieren. Ich musste an die Polemik denken, die es um Imre Kertész Roman eines Schicksallosen gegeben hat, weil er es eben gewagt hatte, seine Hauptfigur über den Himmel staunen zu lassen, der über dem Konzentrationslager in rosa Farben leuchtet.
Welchen, ja, ich glaube, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbrochen habe. Sehr schön, dass Sie Imre Kertész erwähnen, weil ich eben sagen muss, dass für mich die Überlebendenliteratur, ja, für mich, glaube ich, ja, die ungeheure Rolle gespielt hat für überhaupt meine Selbstverortung in der Welt, aber dann auch als Selbstverständnis als Autorin. In diesen Texten, also bei Levi, bei Kertész, auch bei Ruth Klüger, auch bei Charlotte Delbault, tauchen eben ja immer wieder auch Momente auf, die nicht nur von der Gewalt geprägt sind. Es gibt in allen diesen Texten Beschreibungen von Freundschaft. Es gibt in allen Texten übrigens auch eine Beschreibung der Bedeutung von Literatur fürs Überleben. Und ich kenne das eben auch aus den Krisenregionen, die ich besucht habe, dass es dort so eine Ungleichzeitigkeit gibt, dass neben der Gewalt eben auch ein Alltag statt hat, in dem Menschen versuchen, irgendeine Form von Normalität herzustellen. Also natürlich werden weiterhin auch Feste gefeiert, es wird gelacht. Und ich glaube, man hat am Anfang, so ging mir das auch, so eine gewisse Hemmung, auch davon zu erzählen, aus Angst, es würde beim lesenden Publikum eben das andere relativieren. Und ich glaube, es ist eine große Gefahr, wenn wir ja in Texten oder auch in unserer Vorstellung von der Wirklichkeit glauben, die Ambivalenzen bereinigen zu müssen. Es ist dann eben nur eine Frage, ob es einem gelingt, das auch angemessen zu beschreiben.
Wir sollten auch noch zu sprechen kommen auf die zweite Vorlesung. In dieser zweiten Vorlesung entwickeln Sie die Gedanken aus dem ersten Teil, in dem es ja maßgeblich geht um Erzählen und Kriegsgeschehen. Das entwickeln Sie weiter in den Kontext der Klimakrise, die ja auch bereits in unserer Gegenwart Tod und Zerstörung bringt. Welche Rolle nimmt hier das Erzählen ein? Oder anders gefragt, bräuchten wir mehr Climate Fiction, also Romane über die Klimakrise, damit wir uns die Dimensionen dessen, was auf uns zukommt, überhaupt vorstellen können?
Ja, ich glaube sicherlich, dass die Frage des Erzählens oder des Beschreibens absolut unterschätzt ist bei der Diskussion um die Klimakatastrophe. Und deswegen war es mir ein großes Anliegen, in dem Buch hier auch darüber nachzudenken, wie lassen sich denn Klimawandel und Klimakatastrophen so beschreiben, dass sie nicht nur Schuldgefühle auslösen, sondern eben ja auch, was heißt Lust machen, aber sozusagen einladen, sich zu engagieren. Und ich glaube, dass es eine der bislang zumindest großen Schwächen von Teilen des Klimaaktivismus ist, dass es immer mit dieser Dystopie, immer mit dem Negativen, mit dem Untergang argumentiert hat. Nicht, weil das nicht wahr wäre, nicht, weil es diese Bedrohung nicht gäbe, sondern ich glaube, weil es ja manchmal eher zu einer Lähmung führt.
Ja, ich erinnere mich, Sie verwenden den Begriff, dass man an das, was man retten möchte, denken soll und nicht an das Dystopische, richtig?
Ja, genau. Wobei das sehr, sehr schön ist, dass Sie das mir zuschreiben, weil das nicht von mir stammt, sondern von einer französischen Autorin, die Nastassia Martin heißt und die ein sehr kleines, wunderbares Buch geschrieben hat, das an das wilde Glauben heißt. Und die spricht eben davon, dass man an das Rettende glauben soll. Ich finde übrigens auch, dass Luisa Neubauer das sehr, sehr häufig auch thematisiert, dass sie von der Hoffnung spricht und nicht von der Verzweiflung allein.
Caroline Ehmkes Poetikvorlesungen sind unter dem Titel »Was wahr ist? Über Gewalt und Klima« bei Waldstein erschienen. Herausgegeben haben sie Christian Klein und Matthias Martinez. 124 Seiten kosten 20 Euro. Und am Samstag, dem 16. März, spricht Caroline Ehmke bei der Lit Cologne mit Luisa Neubauer über das Buch. Über viele Jahrzehnte war der Klimawandel nicht mehr als eine Prognose bezogen auf die Zukunft. Heute sind seine Folgen für alle spürbar und wir wissen um unseren Anteil daran. Vor diesem Hintergrund hat die russische Philosophin Oksana Timofeeva, Professorin an der Europäischen Universität in St. Petersburg, das Buch Sozialpolitik verfasst. Leander Scholz.
Als 1891 in den Vereinigten Staaten von Amerika das weltweit erste Patent für eine Solaranlage vergeben wurde, waren die Erwartungen enorm. Denn mit der neuen Technik verband sich die Aussicht, bald über eine gigantische Energiequelle verfügen zu können, die zumindest nach menschlichen Maßstäben unerschöpflich ist. Die Nutzung der Sonnenenergie wurde zum Hoffnungsträger für eine verheißungsvolle Zukunft, in der die Menschen vom Schicksal ökonomischer Knappheit für immer befreit sein sollten. Im Zentrum zahlreicher Utopien des 20. Jahrhunderts stand daher die Ausmalung eines solaren Zeitalters, das nicht nur die fossile Ausbeutung der Erde überwinden, sondern auch eine neue Ökologie des Zusammenlebens hervorbringen sollte. Heute ist die utopische Literatur geradezu bevölkert von Solarnomaden und Solarpunks, die mit der Sonnenenergie im Rücken für eine neue Gesellschaft kämpfen. In diesem diskursiven Umfeld bewegt sich auch der Essay »Solarpolitik« der russischen Philosophin Oksana Timofeeva. Den Ausgangspunkt ihrer Überlegungen bildet die Frage, ob die ökologische Transformation auch einen gesellschaftlichen Wandel hervorrufen oder in einen grünen Kapitalismus münden wird. Ihre Antwort lautet, dass das davon abhängt, wie wir die Sonne und unsere Beziehung zu ihr verstehen. Zur Erläuterung greift sie weit zurück in die lange Geschichte der Sonnenverehrung.
Die überragende Bedeutung der Sonne, was unsere utopischen Fantasien betrifft, beruht auf ihrer Strahlkraft, dieser ultimativen Quelle allen Lebens auf der Erde, die der Grund ist, warum man die Sonne im Altertum vielfach als Demiurg oder als eine der höchsten Gottheiten verehrte. Ra in Ägypten, Tonatio in der aztekischen Kultur, Surya im Hinduismus oder Sol Invictus im Römischen Reich sind nur einige wenige Namen für diese vielgestaltige Gottheit.
Fast alle Kulturen haben der Sonne eine besondere Bedeutung in ihrer symbolischen Ordnung beigemessen. Solange die Rhythmen der Natur die Rhythmen des Sozialen bestimmten, hatte die Sonne ihren festen kulturellen Platz. Das änderte sich erst mit dem technischen Fortschritt. Das künstliche Licht beschien das moderne Leben. Angesichts der ökologischen Krise, die das moderne Leben nun jedoch in Frage stellt, ist es für Timofeeva an der Zeit, erneut über die Bedeutung der Sonne nachzudenken. Sie tut das anhand einer Auseinandersetzung mit dem französischen Schriftsteller und Philosophen Georges Bataille, der in der Mitte des 20. Jahrhunderts eine außergewöhnliche ökonomische Theorie entwickelt hat. In deren Zentrum stand nicht die Knappheit der Ressourcen, sondern ihr Überfluss, wie Timofeeva zusammenfasst.
Die Energieströme bestimmen das ökonomische Leben. Heute, da unsere Existenz mehr vom Ölpreis abhängt als von Gottes Vorsehung oder etwas in der Art, sind wir uns dessen in aller Deutlichkeit bewusst. Allerdings sind wir daran gewöhnt zu denken, Energie sei eine auf die gesamte Produktionstätigkeit limitierte Ressource. Bataille zufolge sei dies nicht der Fall. Er sah das Problem nicht in einem Mangel, sondern in einem Überschuss von Energie, deren ultimative Quelle die Sonne ist.
Bataille gehörte zunächst dem Kreis der Surrealisten an, bis dieser sich dem Kommunismus verschrieb. Für Bataille waren jedoch sowohl der Kapitalismus als auch der Kommunismus in der gleichen Weise allein auf die ökonomische Produktion ausgerichtet. Daher begründete er eine eigene Strömung, die sich der Idee einer alternativen Ökonomie verpflichtet fühlte. Mit dieser Idee im Gepäck macht sich Timofeeva auf, ihren Ansatz einer Solarpolitik zu skizzieren, die sich von der geläufigen Kritik des Wachstums deutlich abhebt. Mit viel Werf ruft sie zu einer Befreiung der Natur und zur Entdeckung ihrer ungeheuren Energien auf, die durch die Menschen kolonisiert worden seien. Als kosmische Gabe soll die Sonne zum Leitmodell eines neuen Kampfes für Gerechtigkeit werden, gemeinsam mit den anderen Lebewesen auf der Erde. Obwohl Timofeeva immer wieder den Unterschied zwischen einem grünen Kapitalismus und einer Ökonomie der Sonne betont, bleibt in ihrem Essay zu vieles nur äußerst vage ausgeführt. Über die Gabe ist seit dem berühmten gleichnamigen Buch von Marcel Mauss vor 100 Jahren viel geschrieben worden. Bereits Bataille hatte sich davon inspirieren lassen. Timofeeva macht deutlich, dass das Thema seitdem nichts an Aktualität eingebüßt hat. Umso bedauerlicher ist es, dass es ihr nicht gelingt, den Begriff der Solarpolitik konkreter zu fassen.
Das sagt Leander Scholz über Oksana Timofeevas Buch »Solarpolitik«, ein philosophischer Essay über die Sonne, Natur und Gewalt. Mattes und Seitz, 125 Seiten, 18 Euro. In Forschung aktuell geht es gleich um neue Erkenntnisse aus der Schimpansenforschung. Affen lernen, wie es eigentlich nur wir Menschen können. Am Mikrofon des Büchermarkts war Nora Karches.